mit ganzem Herzen gegen falsches Christsein. Wir haben das gerade schon bei eurem Bericht gehört, wie vermessen das auch sein kann, anzukommen und zu sagen, ich weiß, was richtiges Christsein ist und ich weiß, was falsches Christsein ist, oder? Ist doch ein bisschen vermessen. Was ist richtig? Was ist falsch? Ihr seht mich heute in Jeans predigen. Ich weiß noch eine Begebenheit. Ich bin ja groß geworden in einer christlichen Kirche, einer Gemeinde, einer Freikirche, einer anderen Freikirche, keine FEG, aber wahrscheinlich hätte sowas in der FEG, befürchte ich, fast früher auch passieren können. Und wie ich auf der Suche in einem neuen Ort angekommen, wieder mal versuchte, in den Gottesdienst dort zu gehen, und ich setzte mich so in die Mitte, da war der Gang und vor mir saß ein älterer Herr und es kamen junge Leute rein in Jeans. Und ich hörte, wie er meckerte über die jungen Leute, die in Jeans reinkommen. Damals bin ich aufgestanden, rausgegangen und ich habe nie wieder einen Gottesdienst der Gemeinden meiner Kindheit besucht. Meine Geschichte hat bei mir dazu geführt, dass ich eine Aversion gegen alle Art von Gesetzlichkeit habe. Wer legt fest, was ich im Gottesdienst anzuziehen habe? Wer legt fest, ob ich im Gottesdienst klatschen darf oder tanzen? Mann, ich denke noch an ein Zeugnis vor einiger Zeit, wo Felicia hier nach vorne zum Mikro tanzend und singend kam. Super, Felicia. Und danke, dass ihr, die aus Afrika kommt, das mit uns nüchtern Norddeutschen hier aushaltet. Und da und dort uns ein bisschen aufmischt. Was ist richtig? Was ist falsch? Ist das nicht hochnäsig zu urteilen, habe ich gerade angefangen, die Frage. Wenn ihr den Text hört, um den es heute kurz geht, es ist ein erster Gottesdienst in der Predigtreihe mit ganzem Herzen gegen falsches Christsein. Der Titel Herzenssache ist unsere Predigtreihe parallel zum Jüngerschaftskurs Herzblut in Lüneburg. Das Thema ist Jüngerschaft. Was heißt es, als Jünger, als Jüngerin unterwegs zu sein? Und wenn ihr den Text hört und später dann auch nachbetrachtet, ich kann das euch nur wieder anbefehlen. Viele, die diese Arbeitsblätter sich mitnehmen in Hauskreisen, in Zweierschaften oder auch persönlich durcharbeiten. Ja, sie sagen, mir ist viel zu viel, was du da immer draufschreibst. Aber sie sagen alle, dass es was bringt, das nochmal zu vertiefen. Und gerade der Text, den ich jetzt lesen werde, den werde ich gar nicht ausreichend betrachten können in der Kürze der Predigt mit der Gemeindeversammlung nachher noch dran. Und die Brötchen sollte ja auch nicht runterwürgen. Also, ich fange jetzt mal an. Galater 2, Vers 11. Folgend. Doch als Kephas, das ist der andere Name von Petrus, einem der Apostel, dann nach Antiochia kam, stellte ich ihn persönlich, ich ist in dem Fall Paulus, zur Rede. Denn er war im Unrecht. Zunächst hatte er nämlich zusammen mit Menschen aus den Völkern gegessen, also mit den Heidenchristen. Aber dann kamen einige Leute aus dem Kreis um Jakobus. Das waren Judenchristen also, die da kamen. Also Christen, die vorher Juden waren. Da zog er sich zurück und hielt sich von ihnen fern, denn er hatte Angst vor den Leuten jüdischer Herkunft. Und genauso heuchlerisch verhielten sich auch die anderen Juden in der Gemeinde. Es war so eine gemischte Gemeinde. Sogar Barnabas ließ sich von ihrer Heuchelei anstecken. Damit verließen sie den rechten Weg, wie er der Wahrheit der guten Nachricht entspricht. Als ich das sah, stellte ich Kephas vor allen anderen zur Rede. Obwohl du ein Jude bist, lebst du wie ein Mann aus den Völkern und nicht wie ein Jude. Warum zwingst du dann die Menschen aus den Völkern wie Juden zu leben? Unserer Herkunft nach sind wir Juden und nicht Sünder, wie die Menschen, die aus den Völkern stammen. Aber wir wissen, kein Mensch gilt vor Gott als gerecht, weil er das Gesetz befolgt. Als gerecht gilt man nur, wenn man an Jesus Christus glaubt. Deshalb kamen auch wir zum Glauben an Jesus Christus. Denn durch diesen Glauben an Christus werden wir vor Gott als gerecht gelten und nicht, weil wir tun, was das Gesetz vorschreibt. Schließlich spricht Gott keinen Menschen von seinen Sünden frei, weil er das Gesetz befolgt. Nun wollen wir ja durch Christus vor Gott als gerecht gelten. Wenn sich nun aber zeigt, dass wir trotz allem Sünder sind, was bedeutet das dann? Auf gar keinen Fall bedeutet es, dass Christus die Sünde auch noch fördert. Wenn ich nämlich das Gesetz wieder einführe, das ich vorher abgeschafft habe, dann heißt das, ich selbst stelle mich als jemand hin, der es übertritt. Das Gesetz hat mir den Tod gebracht. Ich gelte deshalb für das Gesetz als gestorben. Damit ich für Gott leben kann, mit Christus zusammen wurde ich gekreuzigt. Deshalb lebe ich also nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Zwar lebe ich noch in dieser Welt, aber ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich hingegeben. Ich weise die Gnade nicht zurück, die Gott uns erweist. Denn wenn wir durch das Gesetz vor Gott als gerecht gelten, dann ist Christus vergeblich gestorben. Krasser Text, erinnert so ein bisschen auch an den Römerbrief, auch an die Lesung vorhin während der Lobpreiszeit. Was war vorgefallen? Der Kephas, der Petrus, lebte mit anderen von der Herkunft der jüdischen Christen in Antiochia in einer gemischten Gemeinde. Und er lebte dort in der Freiheit eines Christenmenschen, der verstanden hatte, dass das Gesetz durch Christus seine Erfüllung gefunden hat und dass das Gesetz jetzt nicht mehr die Regel ist, durch die man in den Himmel kommt. Im Bibelstarter-Hauskreis nehmen wir gerade die 10 Gebote, das Gesetz, die Bedeutung des Gesetzes durch. Wir werden lernen, dass durch das Gesetz, durch die Regeln, die Gott den Menschen gegeben hat, so nur könnt ihr vor mir bestehen. Wenn ihr das alles haltet, niemand bestehen kann. Das Gesetz zeigt uns, dass wir auf Gottes Gnade angewiesen sind. Und das musste der Paulus, der dann den Petrus hier so zur Rede stellt, selber erkennen, als er Jesus vor Damaskus begegnete. Er musste erkennen, dass sein ganzes frommes Getue, sein religiöses, vorbildliches Judesein, dass das ihn nicht mit Gott ins Reine setzt. Und das hat er gepredigt. Das haben sie verkündet. Das war die Freiheit des Christentums. Lasst euch keinen Kopf mehr machen wegen irgendwelchen Geboten, Feiertagen oder Speisevorschriften. Und dann kommt da so eine Gruppe um den Jakobus und sie kommen mit verschiedenen Regeln. Ja, müssten denn die anderen, die Heidenchristen, sich nicht auch beschneiden lassen, so wie wir Judenchristen das sind? Ja, müssten sie nicht dies und das halten? Und was ist das Problem hier? Vers 12 sagt es uns. Der Petrus kriegt Angst. Er hat Schiss. Er fühlt sich hinterfragt in seiner Freiheit als Christenmensch. Das ist eins der großen Themen Luthers, die Freiheit eines Christenmenschen. Der Galaterbrief, der Römerbrief, die Erkenntnis der Gnade Gottes, die er alleine rettet. Und nicht das religiöse Tun, der Ausstieg aus allem Religiösen, was Menschen bis heute prägt. In allen Religionen geht es darum, was muss ich tun und lassen, damit ich vor Gott oder den Göttern mal gerecht erscheine. Und genau das, was Bärbel vorhin geschildert hat, dass ein Mensch erkennt, dass es nicht darum geht, zu moralisieren und irgendwelche Sollvorstellungen zu erfüllen, sondern dass es darum geht, Christus zu erkennen und die Liebe und die Gnade Gottes, die uns in ihm begegnet, die uns geschenkt wird. Und dass dann das Tun sich fast von selbst ergibt und manchmal halt auch nicht. Wir kommen später noch dazu, wie es denn dazu kommen kann, dass Menschen wie der Petrus hier immer wieder dazu neigen, obwohl sie die Gnade erkannt und von ihr gehört haben, wieder in die Falle tappen, doch wieder religiös zu handeln oder religiös zu werden. Es doch wieder an irgendwas festzumachen. Es muss ja nicht gleich die Jeans sein. Paulus gebraucht in diesen Versen einen Begriff, der wird immer mit Heuchelei übersetzt. Hebräisch heißt das wohl den Fuß wenden. Den Fuß wenden. Er straft den Petrus mit diesem fürchterlichen Begriff, du bist ein Heuchler. Barnabas, du bist ein Heuchler. Und alle, die ihr mitgemacht habt, ihr seid Heuchler. Ihr habt den Fuß gewendet. Ihr lauft wieder in die falsche Richtung. In die falsche Richtung laufen heißt das Ziel verfehlen. Das Ziel verfehlen heißt sündigen. Ihr spielt gerade mit der Gnade und deshalb ist der Paulus hier auch so scharf. Sie spielen mit der Gnade. Am Ende des Textes heißt es sogar, dann ist Christus vergeblich gestorben. Das ist das logische Ende eines solchen Vorgehens, eines solchen Denkens. Wenn man sich, obwohl man in Christus Vergebung erhalten hat, wieder der Gesetzlichkeit zuwendet und wieder meint, durch irgendetwas tun und lassen sich den Himmel verdienen zu können, dann steht man, sagt er, auch wieder unter dem Gesetz und man verliert die ganze Gnade und am Ende ist Christus umsonst gestorben. Und ihr Lieben, ich möchte nicht vor Gott stehen als jemand, der den Tod Christi, den Kreuzestod des Sohnes Gottes mit Füßen tritt. Wehe denen, die die Gnade Gottes mit Füßen treten, wenn sie in die Hand Gottes fallen. Der gibt das Liebste für uns und Menschen stoßen es weg, drehen diesem Jesus dort am Kreuz wieder in den Rücken zu und meinen wieder durch Tun und Lassen vor Gott als gerecht dazustehen. Und das Schlimme ist, das ist ja nicht nur der Petrus, der zieht ja andere mit, dann kommt Barnabas, dann kommen die anderen. Er ist ja einer der Leiter, er ist ja einer, der Vorbild sein sollte. Jünger sollten Vorbild sein. Und er zerstört auch die Einheit, die vorher da war. Die Einheit in der Freiheit der neuen Christen, aus Juden und Heiden zusammengesetzt sind sie. Die Freiheit wird wieder beschnitten. Das ist das Dilemma aller Gesetzlichkeit. Und ich habe oft in all den Jahren Gesetzlichkeit in allen Gemeinden kennenlernen dürfen, auch in FEGs. Das ist das Dilemma der Gesetzlichkeit. Wenn wir denken und meinen, nur wenn wir so und so handeln und so sind, dann sind wir richtig. Falsch. Wir sind durch Jesus Christus Gottes Kinder, weil Christus für uns gestorben ist. Aber warum tappen wir immer wieder in diese Falle? Ich habe viele Geschichten erlebt, warum Christen immer wieder in diese Falle tappen. Warum gehen wir manchmal auch solchen Leuten auf den Leim? Das sind ganz viele verschiedene Gründe, die ich da erzählen könnte, ob das Lebenskrisen sind, wo man dann, habe ich einmal einen Fall erlebt, wo man dann meint, weil man vielleicht diese Freiheit, die man als Kind nicht erlebt hat, man hat sie wirklich ausgekostet und irgendwelche Krisen plagen einen Menschen und dann meint man, dass man vielleicht durch gesetzliches Handeln jetzt Gott wieder bewegen könnte, irgendwas zu tun. Oft entdecke ich Menschen, die damit nicht umgehen können, dass sie nach ihrer Bekehrung, nach diesem Hochgefühl des mit Christus Lebens doch noch Sünder sind, Sünder bis zum letzten Atemzug und zugleich Heilige. Und wie gehe ich damit um, wenn ich merke, dass ich immer noch Dreck am Stecken habe und dass ich nicht so lebe, wie ich eigentlich leben sollte? Da habe ich oft beobachtet, dass so Leute dann auf irgendwelche anderen Themen ihren besonderen Schwerpunkt legen und über das, was nicht so läuft in ihrem Christsein, da gucken sie geflissentlich hinweg. Aber die anderen Themen, die sind wichtig und die legen sie möglichst anderen auch auf. Aber an anderer Stelle sind sie ganz schäbig unterwegs. Mann, ich weiß das noch, wie ich in der Gemeinde meiner Kindheit, da wenn wir zusammenkamen im Gottesdienst und nachmittags war Jugendstunde. Und wie oft habe ich erlebt, dass nicht nur ich selbst, sondern auch andere da am Sabbat, am Samstag, wo wir Gottesdienste feierten, ganz anders waren wie in der Woche. Was für eine Heuchelei. Wer bist du nicht am Sonntag? Wer bist du am Montag? Wer bist du am Dienstag? Wer bist du am Mittwoch? Wer bist du am Donnerstag? Wer bist du am Freitag? Wer bist du am Samstag? Wer bist du vielleicht schon, wenn du diesen Gottesdienst verlässt? Es gibt so viele Gründe, dass wir immer und immer wieder gerne in die Religiosität zurückverfallen. Aber dann kehren wir Jesus den Rücken zu. Ganz klar und deutlich sagt es der Apostel hier. Und ich befehle euch wirklich diesen Text nochmal an. Besonders krass das Ende des Abschnittes ab Vers 16. Denn wenn wir durch das Gesetz vor Gott als gerecht gelten, also wenn wir uns wieder unter das Gesetz stellen und meinen, durch Tun und Lassen irgendwie vor Gott bestehen zu können, dann ist Christus vergeblich gestorben. Paulus sagt, Jesus ist vergeblich gestorben. Dann heißt das ganze Evangelium, es ist hinfällig. Wenn wir die Gnade sausen lassen und gesetzlich werden, warum machen Menschen das? So viele Gründe. Schau mal in dein eigenes Leben, ob es die Neigung dazu auch gibt. Ob es auch die Neigung gibt, den Glauben anderer zu bewerten. und in Frage zu stellen, wenn sie nicht die Normen und Frömmigkeitsstile und Formen leben, die du so gerne lebst. Menschen machen das, aber nicht Jünger. Das ist für mich ein Thema der Jüngerschaft. Es ist ein Thema, weil Jünger mit Jesus leben und Jesus lebt in ihnen, wie Paulus das hier schildert. Dass wir als Jünger und Jüngerin Jesu kapieren, wir kommen von der Gnade Gottes in Christus Jesus, wir leben mit dieser Gnade und wir kommen immer wieder bei dieser Gnade an. Wir müssen immer wieder zurückkommen zu dieser Gnade. Wir leben aus der Gnade, wir sind zum Glauben gekommen durch die Gnade, wir sind unterwegs mit dieser Gnade, wir scheitern in unserem Christsein, wir brauchen erst recht diese Gnade, wir dürfen nicht in die Falle gehen der Gesetzlichkeit und denken, dass wir durch irgendetwas anderes vor Gott gerecht werden können. Wir kommen immer wieder an diesen Punkt. Leute, und denkt nicht, dass ihr das nicht braucht. Ich brauche das. Immer wieder anzukommen am Anfang. Zurückzukommen zu der Gnade. Und denk bitte dran, was der Apostel dir sagt. Jede Gesetzlichkeit tritt Jesu Tat mit Füßen. Und deshalb kämpfen Jünger Jesu mit ganzem Herzen gegen solch ein falsches, gesetzliches Christsein. Das ist ein Kampf. Und sie helfen anderen, wenn sie in Gefahr sind, in diese Falle zu gehen. Der Paulus konfrontiert den Petrus vor der ganzen Gemeinde knallhart. Dafür gilt es zu kämpfen. Paulus ist für mich da ein Vorbild. Heuchelei bei Jüngern. Das darf nicht sein. Jünger sind authentisch. Sowohl in ihrem Leben mit Jesus, als auch in ihrem Scheitern, als auch in dem immer wieder zu Jesus kommen und aus seiner Gnade leben. Deshalb machen Jünger auch niemandem was vor. Das ist auch so etwas, was ich oft beobachte. Dann fängt man an mit Jesus und dann kommen die Bereiche, wo es nicht so richtig läuft, wo vielleicht die Kraft des Heiligen Geistes wir manchmal so Türen unseres Herzens nicht öffnen, da wirklich was nicht heil wird und da sind plötzlich so Bereiche unseres Lebens, da wissen wir genau, dass sie vor Jesus nicht bestehen können. Manche Christen neigen dann zu so Potemkinschen Dörfern. Kennt ihr das, Potemkin? Das war so ein Feldherr, der bei Katharina der Großen wird erzählt, in der Legende wahrscheinlich, dass er sie durch die neu eroberte Krim führte und er hat Dörfer aufbauen lassen, einfach nur die Fassaden bunt angemalt, um Katharina der Großen vorzumachen, dass da das blühende Leben ist in diesem eroberten Gebiet. Aber es waren nur Fassaden. Jünger sind keine Fassadenchristen. Jünger sind echt. Und deshalb nochmal meine Bitte, Jünger, das ist auch ein Thema und das erleben die Jüngerschaftsleute jetzt beim Herzblutkurs. Jünger werden umso echter, je mehr sie sich einem gegenüberstellen. Habt ihr das gemacht? Es war eins der Themen, die ganzen Arbeitsblätter liegen noch außen, sind im Internet zu finden für die Stream-Zuschauer. Hast du einen oder eine, mit der du über deinen Glauben und dein Leben reflektierst? Wagst du es, in eine Zweierschaft zu gehen, in eine Dreierschaft? Ich brauche das. Ich habe meinen Freund, der mir knallhart sagt, Detlef, machst du dir oder mir da gerade etwas vor? Hast du so jemanden? Wir brauchen das, damit wir keine potemkinschen Dörfer bauen. Also, Schluss, auch wenn ich noch lange über diesen wunderschönen Text gerne predigen würde. Da ist das Arbeitsblatt, es liegt am Ausgang, sowohl vom Saal hier auf beiden Seiten als auch am Ausgang im Foyer. Und ich empfehle euch, wirklich weiterzumachen bei diesem wichtigen Thema, was es heißt, mit ganzem Herzen mit Jesus unterwegs zu sein. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, wir wollen dir ganz und gar gehören. Wir wollen nicht das, was du am Kreuz für uns getan hast, mit Füßen treten und wieder auf eigene Frömmigkeit zurückgreifen. Bewahre uns davor, bewahre uns persönlich davor, bewahre uns als Gemeinde davor, bewahre uns davor. Alles ist uns geschenkt. Vater im Himmel, danke dafür. Danke, dass wir wissen dürfen, wir sind gerettet. Und danke, dass dein Heiliger Geist uns hilft, so zu leben, dass du dich freust darüber. Bewahre uns davor, daraus zu steigen, davon abzufallen und wieder durch eigenes Tun und Nichttun irgendwie uns den Himmel verdienen zu wollen. So sind Jünger nicht. Sie leben aus der Gnade, aus deiner Gnade. Danke dafür. Amen.